HRM Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Recruiting and Employer Branding Event für den Dachraum. Im Juni könnt ihr live in München alles rund um die Themen Employer Branding, Recruiting und Talent Management erleben. Das komplette Line-Up mit allen Speakerinnen und HR-Brands, die ihr vor Ort erleben könnt, findet ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM Hacks Folge spreche ich mit Dr. Philipp Karl Segers über Hacks, um Graduates für dein Unternehmen zu begeistern. Philipp habe ich zuletzt getroffen in Hamburg auf der HR Edge bei Jo Dirks. War übrigens ein sehr schöner Event, kann ich euch auch ans Herz legen. Und Philipp ist Gründer und CEO von Candidate Select. Candidate Select nutzt große Datensätze und wissenschaftliche Methode, um Bildungsabschlüsse weltweit vergleichbar zu machen. Außerdem forscht Philipp an der Uni in Maastricht und macht dort die größte Studie bzw. Studierendenbefragung zur Fragestellung im Bereich Bildungsökonomie, psychologische Diagnostik und Arbeitsmarkt. Philipp liebt Daten und ist also, ich würde mal sagen, ein kleiner, wahrscheinlich ein ganz großer Data-Nerd und ansonsten leidet gerne mit seinen zwei Jungs beim 1. FC Köln. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Karl Segers. Schön, dass du da bist, Philipp.
Ja, danke schön. Was für eine Vorstellung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, Philipp, das ist ja, wir haben uns zuletzt ja in Hamburg getroffen auf der HR Edge bei dem Jo Dirks. War ein sehr schöner Event, haben wir ein bisschen geplaudert und dann.
Kann ich nur bestätigen, ja.
Sozusagen die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, lass uns mal einen Podcast machen zu deiner Studie. Wie viel Studierende befragt ihr denn da eigentlich so?
Wir machen das seit 2012, da haben wir das initiiert. Wir haben seitdem deutlich über 400.000 Studierende befragt. Also es ist wirklich eine sehr große Studienreihe inzwischen. Das war eingangs aber gar nicht geplant. Also ich war 2012 gerade mit meiner Promotion begonnen, brauchte irgendwie Daten. Ich bin Bildungsökonom, Arbeitsmarktökonom. Ich habe beschlossen, ich würde gern dazu forschen, was junge Leute so im Studium treiben und wie gut man dann damit vorhersagen kann, ob sie später im Leben erfolgreich sind oder nicht. Ein bisschen Prognose. Und da brauchte ich Studierende, die ich befragen konnte. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Und das war gar nicht gedacht, dass wir das so lange tun. Wir tun das jetzt seit 12 Jahren, haben das einfach ausprobiert, haben extrem gute Daten zurückgekriegt, haben da einen Kooperationspartner, der eben ein großes Studierendennetzwerk hat, das ist Job Valley, die schreiben die an, danach kommen die auf eine Befragung eben von uns, von der Uni Maastricht. Und ja, die Daten waren gut, die Daten waren repräsentativ und sind die Fragen nie ausgegangen. Und jetzt sitzen wir jetzt 12 Jahre später. Wir mussten die Studienreihe inzwischen auch schon umbenennen. Wir sind mal gestartet mit Fachkraft 2020. Das war dann irgendwann nicht mehr der richtige Titel. Inzwischen heißt sie Fachkraft 2030. Wahrscheinlich machen wir bald Fachkraft 2040 draus. Genau, und wir befragen Studierende zu ihrer Bildungsbiografie, zu ihrer Lebenssituation. Also sind sie mit dem Studium zufrieden? Was studieren sie eigentlich? Was möchten sie? Möchten Sie noch weiter studieren? Möchten Sie es vielleicht abbrechen? Ganz viel zur Finanzierung des Studiums, wie Sie das überhaupt stemmen. Und dann ein sehr, sehr großer Block zum Ausblick auf den Arbeitsmarkt. Also, wo möchte ich eigentlich arbeiten? In welcher Region? In welchem Bereich? Wie viel möchte ich verdienen? Möchte ich zu Hause sitzen oder im Büro? All solche Dinge. Und wir haben dann noch einen großen psychologischen Fragekomplex hinten dran immer, wo wir Dinge erheben wie Big Five Persönlichkeit, kognitive Fähigkeiten und so weiter und so fort. Was für die Forschung einfach total interessant ist.
Also ich finde, du bist auch das lebende Beispiel dafür, dass wenn man das tut, was man liebt, ja, und das zu seinem Beruf macht, dass man dann, ich will nicht sagen, mit allem erfolgreich sein kann, aber ich finde das schon spannend, dass du mit Canada Select da auch ein Unternehmen gegründet hast, was in dem Bereich dann eigentlich auf der Basis, ja, toll performt und Gratulation erstmal dazu.
Ja, danke. Das klingt immer nach so viel Plan, aber es war gar nicht so viel Plan. Also wir haben tatsächlich das gemacht, was wir spannend finden und Case ist auch aus dem Forschungsprojekt entstanden. Also wir haben irgendwann die Problematik halt erkannt, dass Noten wahnsinnig wenig aussagen, fanden das aber sehr schade, weil es irgendwie im Leben ja wenig Zeitpunkte gibt, wo man so engmaschig evaluiert, bewertet, abgetestet und was nicht alles wird. Und da ja wahnsinnig viel reinfließt in solche Noten, gleichzeitig prognostische Validität ist schlecht, gibt es verschiedene Studien zu. Und dann dachten wir, naja, dann machen wir mal ein Forschungsprojekt und gucken, ob man das nicht besser machen kann, wenn man das in den Kontext einordnet und kontextualisiert. Jetzt wollen wir heute ja gar nicht so viel über Case reden, aber genau, dann ja, haben wir Drittmittel eingeworben und ein paar Jahre später sind wir mehr als 20 Leute sitzen hier in Köln und macht Spaß.
Coole Sache, ja. Fangen wir doch mal an, in die Tiefe einzusteigen, ja, wie man Graduates für sein Unternehmen begeistern kann. Was ist denn so aus der Datenlage, das, wo du sagen würdest, das, damit sollte man auf jeden Fall mal starten?
Ja. Also generell würde ich erstmal die Lanze brechen wollen für Graduates, dass man da viel Fokus drauf gibt. Wir haben gerade eine Arbeitsmarktsituation, die zwar sehr stabil ist, wo aber viele Unternehmen sich dann doch wieder ein bisschen zurückhalten. Und gerade die Graduierten sind als Zielgruppe wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und ich glaube, das ist schlau für Unternehmen, wenn sie auch jungen Leuten Chancen geben. Das rechnet sich auch betriebswirtschaftlich. Die verdienen nämlich in der Regel ein bisschen weniger Geld und haben durchaus noch Kraft und viel Lust, coole Dinge zu machen und zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, alleine das lohnt sich. Und es ist auch eine gewisse Notwendigkeit, weil wir kommen nun mal auch da, wir hangeln uns von Wirtschaftskrise zu Wirtschaftskrise, aber wir werden in eine Mangelsituation am Arbeitsmarkt kommen. Jetzt auch schon wieder vergessen, haben wir während Covid auch vergessen. Aber das wird kommen tatsächlich. Und die jungen Jahrgänge werden wir brauchen am Arbeitsmarkt, und Unternehmen, die da erfolgreich sind, solche Personen eben in den Arbeitsmarkt aufzunehmen, an die Arbeit ranzuführen, muss man natürlich auch ein bisschen mehr investieren, wahrscheinlich in Form von Weiterbildung und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen wird, wenn man das kann.
Ja, also kann ich bei mir auch nur sagen, die letzten fast 30 Jahre, ich habe mal viel mit jungen Talenten zusammengearbeitet. Wir haben uns sozusagen zusammen entwickelt, sage ich mal. Ja. Und das war immer eine super Erfolgsgeschichte. Und ich muss sagen, jetzt so im Rückspiegel, die letzten paar Jahre habe ich öfter mal versucht, so mit dem Gefühl, wir wollen mal wieder ein bisschen Ruhe in manche Positionen reinbringen, dort vermeintlich erfahrenere Bewerberinnen und Bewerber einzustellen. Und also kann jetzt nicht sagen, dass das ein Erfolgsmodell ist. Also ich bin eher wieder voll bei dir zu sagen, hier, lass uns eigene Talente aufbauen, das haben wir auch nie vernachlässigt, aber einfach auch drauf bauen. Und ich muss sagen, zumindest bei uns ist die Performance eine ganz andere. Also ich habe es gerade wieder ganz frisch vor Augen und muss sagen, ja, du hast recht. Ja,
und da ist natürlich, die Ausgangslage wird auch da in Deutschland nicht besser, was die Graduierten angeht. Also wir kommen aus einer längeren Zeit, die letzten 15 Jahre, so bis 2019 sind die Studienanfängerzahlen gestiegen, die Studierendenzahlen gestiegen, und inzwischen sind wir bei einem leichten Rückgang. Das heißt, das, was wir immer so als demografischen Wandel irgendwie überall rumgeistert, das stimmt natürlich. Und trotzdem haben wir das aber bisher in diesem Jahrhundert noch nicht gesehen, weil die Studierendenzahlen massiv gestiegen sind. Das liegt nicht daran, dass die jungen Leute mehr geworden sind, sondern es liegt daran, dass die Studierquote gestiegen ist. Also immer mehr Personen ins Studium gegangen sind, die früher duale Ausbildungen gemacht haben. Die fehlen da natürlich jetzt. Das Leid kennen wir. Wir hatten aber auch Einmaleffekte, die Wehrpflicht ist weggefallen, wir haben von G9 auf G8 umgestellt, muss man jetzt auch schon ein bisschen älter sein, dass man sich da noch überall dran erinnert, aber auch das hatte natürlich Effekte, und so waren wir in der Dekade der riesigen Expansion, was die Hochschullandschaft angeht, auch ganz viele neue Hochschulen, und das hört jetzt auf, oder das hat schon aufgehört vor 5 Jahren, wenn man sich die Anfänger anguckt, jetzt studieren die natürlich alle ein bisschen, in Absolventenzahlen merken wir es dann jetzt auch tatsächlich dieses nächstes Jahr zum ersten Mal, und dementsprechend wird es auch nicht leichter in Deutschland, Graduierte von sich zu überzeugen, wahrscheinlich ist es immer noch leichter als bei anderen Zielgruppen, aber auch da, wenn man da den Blick mal global richtet, ist es tatsächlich so, wir haben über 240 Millionen Studierende inzwischen weltweit, davon vereinfacht gesagt 20 Millionen in Europa, 20 Millionen in den USA, 40 Millionen in Indien und 40 Millionen in China. Also diese 4 Märkte decken schon mal die Hälfte aller Studierenden weltweit ab, und die Zahl steigt weiter exponentiell. Also riesiges Wachstum im Hochschulbereich auf dem globalen Level. Das heißt, auch da haben wir natürlich riesige Chancen für unsere Arbeitsmärkte. Wir müssen es halt nur irgendwie schaffen, auch Personen, die nicht aus Deutschland kommen, in unseren Arbeitsmarkt einzugliedern. Und ich habe da immer das Gefühl, dass Sprache tatsächlich das größte Bottleneck ist. Also wir sprechen bei Case intern Englisch. Das heißt, wir haben das Problem nicht. Und ich kann ITler einstellen, so viele wie ich möchte. Also was uns manchmal schwerer fällt, ist, einen deutschen Vertriebler zu finden. Gerade dieses Jahr wurde uns wieder einer von unseren ITlern von Meta abgeworben. Der verdient jetzt mehr als bei uns die komplette Geschäftsleitung. Und vorher war der halt bei uns und hat gigantische Arbeit gemacht. Also wenn man bereit ist, sich da zu öffnen, kriegt man wirklich extrem smarte, extrem motivierte und extrem gute Leute. Und der war auch gerade aus dem Studium raus. Also es ist jetzt nicht, dass der irgendwie 20 Jahre Entwicklungserfahrung hatte, aber der war einfach, ja. Also wir haben noch ein paar andere gute, aber der war auch gut.
Mal bei euch zu gucken, ja, wie ihr noch so alles beschäftigt, sondern der Hack ist zu sagen, öffnet euch und ja.
Ja, genau, bitte nicht nur meine Mitarbeitenden einstellen, sondern vielleicht sich einfach öffnen, ja.
Ja, ich hatte neulich mal einen Podcast mit Richard Jager, dem CEO von Randstad, der auch sagte, er sitzt oft bei Kunden, die dann sagen, ja, bringen wir bessere Kandidaten. Dann sagt er, guck mal, aber die Hälfte der Leute, die bei dir auf der Tischseite sitzen, waren vorher bei mir beschäftigt. Also von daher, du bist nicht alleine, lieber Philipp. Ja, ja, also nochmal zurück. Englisch oder öffnen für Sprachen eröffnet gigantische Potenziale im Graduate-Markt.
Ja. Und da macht es ja dann auch Sinn, sich gerade bei internationalen Talenten auch auf die Jungen zu konzentrieren, weil die ja noch ganz anders formbar sind. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie schon 20 Jahre irgendwie in Indien gearbeitet hat oder so, der ist ja ganz anders von der Arbeitswelt schon fertig sozialisiert. Muss auch kein Problem sein, aber ich glaube gerade junge Menschen, die dann irgendwie nochmal für einen Master schon nach Deutschland gekommen sind oder nach dem Studium nach Deutschland kommen möchten, ich glaube, da hat man wirklich viele Möglichkeiten, ja, den Fachkräftemangel zu vermeiden, der auf uns zukommen wird.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen offener, was Sprache angeht. Was wäre jetzt so der nächste Schritt? Oder würdest du sagen, da solltest du auch mal drauf achten und hingucken, oder?
Ja, ich glaube, wir sind noch oft sehr picky. Also auch, wenn wir jetzt bleiben wir mal in Deutschland, ne? Jetzt haben wir das eine abgehandelt. Ein Fakt, also ich habe ja eben gesagt, in der Fachkraftstudie sind hinten kognitive Leistungstests drin, ne? Und dann können wir uns ja ganz einfach mal angucken, wie schneiden denn Uni-Absolventen in solchen kognitiven Leistungstests ab und wie schneiden FH-Absolventen in solchen kognitiven Leistungstests ab. Und da sehen wir, dass da eigentlich kaum noch ein Unterschied ist. Also auf IQ-Punkte runtergebrochen sind, glaube ich, Uni-Absolventen irgendwie 3-4 IQ-Punkte besser. Das ist irgendwie, naja, mit viel Liebe irgendwie ein Viertel von einer Standardabweichung. Das ist nix. Das ist gar nichts. Also so einfache Kriterien, die wir oft haben, wenn wir auf Absolventen gucken, funktionieren einfach nicht gut. Und ich kenne tatsächlich immer noch viele Unternehmen draußen, die sagen, nee, es muss schon, also die müssen wissenschaftlich gearbeitet haben, es muss ein Uni-Absolvent sein. Und wenn man sich dann die Verteilung anguckt, haben wir ganz viele FHs, die inzwischen Unis überholt haben. Ich gebe mal ein Beispiel, um das vielleicht so ein bisschen zu erklären. Wir haben 5% der Studierenden in Deutschland ungefähr studieren dual. Also studieren und sind parallel bei einem Unternehmen und arbeiten da. Und das ist aber total beliebt, weil der häufigste Kritikpunkt von Studierenden am Studium ist, es ist nicht angewandt genug. Ich verstehe nicht, wofür ich das brauche. Ich möchte eigentlich diese Theorie irgendwie auch in die Praxis bringen können. Und deswegen finden die das total spannend, eben Studium und Arbeit schon direkt zu kombinieren. Über 20% der Studierenden, die wir jetzt gerade haben, würden retrospektiv gerne dual studieren. Das heißt, es ist irgendwie Faktor 4 überzeichnet. Zeigt dir also schon, da ist ein wahnsinniger Auswahldruck bei manchen dualen Hochschulen und die können sich wirklich die besten Leute aussuchen. Und das tun die auch. Nicht doof. Und wenn ich mir dann so eine duale Hochschule Baden-Württemberg angucke, um mal ein Beispiel zu nennen, die haben teilweise da Jahrgänge, da liegt die durchschnittliche Abi-Note. Ich bin kein Fan von Abi-Noten, die funktionieren auch nicht so richtig gut. Aber die liegt dann irgendwie bei 1,3, 1,4. Das ist relativ plakativ. Da sieht man schon, was... Das ist ähnlich zu so einem Medizinstudiengang dann oder Psychologie. Und da tut man sich einfach keinen Gefallen mit, indem man mit so einfachen Kriterien verknappt. Also nicht FHs pauschal ausschließen, nicht Unis fordern. Und ich sage jetzt ja nicht irgendwie, die FHs sind besser, weil ich das irgendwie sage, sondern wir haben ja, wie gesagt, mehr als 400.000 Studierende befragt, mit den Leistungstests gemacht. Und wir sehen ja, wo die Reise hingeht. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn da mehr Arbeitgeber nicht auf solche Kriterien gucken. Ja. Die tun sich damit auch einen Gefallen.
Also das, was du berichtest, habe ich live erlebt. Ich habe an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg studiert und da waren damals so 600, 700 Bewerberinnen und Bewerber auf einen Platz. Ich habe gehofft, das hätte sich jetzt mal ein bisschen normalisiert, aber es war wirklich verrückt. Also die, ich sag mal, zwei Drittel hatte irgendwie eine krasse Eins vorm Komma beim Abitur und dann gab es noch so gefühlt 10%, wo die Eltern irgendeinen Vorstandsposten hatten. Und dazwischen einer, der sich fragte, was er da soll. Ja, also das war.
Und das trifft aber natürlich auch nicht auf alle zu. Also auch, es gibt auch wirklich schlechte duale Hochschulen, so ehrlich muss man auch sein. Es gibt aber auch, also genauso wie schlechte Fachhochschulen, gibt's aber inzwischen auch einfach echt schlechte Unis. Ne? Unattraktiver Standort, dann bringt das auch nicht viel, wenn ich eine Uni bin. Also die Hochschullandschaft ist wirklich im Fluss und viele Kriterien, die wir so historisch irgendwie für richtig empfunden haben, die sollte man schon bereit sein zu hinterfragen. Weil wenn da kein Zusammenhang mit der Eignung besteht, also mit der, wie gut die den Job machen, dann ist es ja ein Kriterium, was weggehört.
Okay, also ja, das erschließt sich mir noch alles. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mal Hacks kommen, wo ich sagen würde, nee, das glaube ich jetzt gar nicht. Das, was...
Okay, also der nächste, den ich mir überlegt hatte, schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe. Ein anderes einfaches Kriterium ist nämlich so, nur der Master entspricht dem deutschen Diplom. Es muss irgendwie ein Master sein. Ganz viele Unternehmen da draußen fordern das und viele Studierende glauben dann auch, sie müssten das machen. Und wir haben ja ursprünglich mal diesen Bologna-Prozess eingeleitet. Ein Ziel davon war tatsächlich auch eine Studienzeitverkürzung. Natürlich auch eine Harmonisierung in Europa, aber auch eine Verkürzung der Studienzeit. Und Das erreichen wir natürlich nicht, wenn alle Personen einen Master machen. Dann haben wir das Studium effektiv verlängert. Und ich gebe auch da mal ein paar Zahlen. Als wir 2012 mit der Fachkraftstudie angefangen haben, haben nur 10% der Bachelorstudierenden gesagt, ich möchte danach in den Arbeitsmarkt. Ich mache danach keinen weiteren Abschluss. Ich mache keinen Master. Ich studiere nicht weiter. Die haben gesagt, Bachelor fertig und dann arbeiten. Inzwischen hat sich das mehr als verdoppelt. Also wir sind bei deutlich über 20%. Und das zeigt eben, dass der Bachelor inzwischen auch als vollwertiger Abschluss ankommt. Und das ist ja auch im internationalen Vergleich ganz normal. Also in UK oder in den USA, da machen die wenigsten Personen Master. Meistens dann nochmal irgendwie, wenn sie vielleicht 3-4 Jahre gearbeitet haben, nochmal ein MBA oder sowas. Also dieser Automatismus, auf den Bachelor folgt der Master. Den haben wir noch ein Stück weit in Deutschland, aber auch da ist richtig Fluss drin. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Masterstudiengänge dauern oft irgendwie 1 bis 2 Jahre. Das sind die gleichen Personen, die das vorher auch waren. Die haben natürlich noch mal ein bisschen was gelernt an der Uni. Aber ich glaube, dass auch da die Versteifung nicht sinnvoll ist. Jetzt bin ich natürlich irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil ich habe ja sogar noch promoviert, aber ich habe das gemacht, weil ich da Spaß dran hatte und weil ich mit Daten arbeiten wollte. Und ich glaube, das ist die richtige Motivation. Wenn man das für den Abschluss macht, ist das eigentlich Quatsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass bei den allermeisten Jobs, auch bei meinem wahrscheinlich in großen Teilen, die Daten, Arbeit mit den Daten hat sicherlich geholfen, die Wissenschaftlichkeit, aber in vielen Tätigkeiten, die ich ausführe, da hätte ich einen Bachelor aufhören können.
Okay, ja. Das ist jetzt ja so ein bisschen das Meta-Ergebnis deiner Studien, dass du sagst, okay, das, ja, also wir haben uns das angeguckt, wir haben uns die sozusagen Studierenden angeguckt und also viele Hypothesen der Qualitätsauswahl treffen faktisch nicht zu. Ja? Ja. Gucken wir doch mal auf, was wollen denn die Graduierten eigentlich? Also was muss ich denn tun, um attraktiv zu sein für Graduierte?
Ja, also wenn ich eine große Endkonsumentenmarke habe, kann ja jeder irgendwie die Trendens-Studien durchlesen oder sonst irgendwas, da gibt es Unternehmen, da flattern die Bewerbungen einfach nur ein. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die kennt man nicht, die haben keine starke Marke, die brauchen aber auch schlaue Leute. Und da muss man natürlich irgendwie überlegen, wie man das schafft. Das kann man natürlich immer mit Geld lösen, indem man dann nur noch Berufserfahrene einstellt und die Graduierten rauslässt. Oder ich glaube, es ist am schlauesten, wenn man dann tatsächlich früh ansetzt. Und ich gebe mal ein paar Zahlen. Tatsächlich arbeiten so ein Drittel der Studierenden in Deutschland ist auch leicht steigend, arbeitet fachnah. Das heißt, die machen während des Studiums schon einen Nebenjob, der einen klaren Bezug hat zu dem, was sie eigentlich lernen. Also wir sprechen nicht von einem dualen Studium, sondern die studieren ganz normal und haben einen Nebenjob bei einem Unternehmen, aber das, was sie in dem Nebenjob tun, macht irgendwie schon Sinn. Also ein Jurastudent hilft in der Kanzlei aus oder ein BWLer arbeitet in der Buchhaltung oder was auch immer. Ne? Also schon irgendwie einen fachnahen Job mit Bezug. Und das ist bei Studierenden total beliebt. Viel mehr würden das gerne haben. Also weit über 80% würden das gerne machen. Ist also noch riesen Potenzial drin für Unternehmen, die das anbieten wollen. Mhm. Warum wollen die Studierenden das gerne machen? Erstmal, die Jobs sind besser bezahlt in der Regel. Die verdienen über 1 Euro mehr pro Stunde. Das ist cool. Aber natürlich, die lernen ja auch schon was. Ne? Also die bringen eben genau die Theorie aus ihrem Studium in die Praxis, lernen schon mal ein Unternehmen kennen und tun da etwas, was sie natürlich irgendwie viel, viel sinnvoller finden. Und es hat auf der anderen Seite für die Unternehmen einen Riesenvorteil. Jetzt habe ich eben gesagt, die wollen eigentlich nur fertige Master oder vielleicht sogar noch Berufserfahrene und was, weil das eben so riskant ist, diese jungen Leute zu nehmen. Aber wenn der schon ein Jahr bei mir im Unternehmen war und ich gesehen habe, wie der arbeitet, dann ist das ja gar nicht mehr so riskant. Das heißt, die Arbeit muss ja sowieso erledigt werden. Wenn die Person irgendwann ihren Abschluss hat, bin ich bereit, dafür große Gehälter zu zahlen. Und während des Studiums kriege ich die gleiche Person nur ein paar Monate früher für wahrscheinlich einen Stundenlohn von 15, 16 Euro. Und das finden die auch noch attraktiv. Das heißt, ich glaube, da kann man das Unternehmen wahnsinnig gut ansetzen. Und jetzt denken wir nochmal in die Zukunft. Ich habe gesagt, wir fragen da auch viele Fragen, so Perspektive Richtung Arbeitsmarkt. Wir fragen die Studierenden tatsächlich auch, wenn die einen fachnahen Job haben, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben? Also habt ihr Lust, bei dem Unternehmen zu bleiben? Und da ist es tatsächlich so, dass 2/3 sagen, ja, also nicht in der Funktion, aber bei dem Unternehmen kann ich mir schon vorstellen zu bleiben. Natürlich, wenn ich jetzt fachfremd arbeite und irgendwo Logistiktätigkeiten mache, ist es deutlich seltener, aber bei diesen fachnahen Jobs ist das eben sehr häufig. Und dann fragen wir die im nächsten Schritt auch, ja, aber haben die schon mal mit euch gesprochen? Haben die schon mal ein Perspektivgespräch geführt? Und da sagen dann 2/3 nein. Das heißt, von den Leuten, die das machen, 2/3 würden bleiben, aber nur mit 1/3 wird gesprochen. Wenn es richtig schlecht läuft, ist es auch noch das falsche Drittel, was nicht bleiben wollte. Da ist einfach Potenzial drin. Also redet mit den jungen Leuten, sprecht mit denen, die, wenn die den Abschluss haben, dann weiß jeder, dass die gut sind. Vorher weiß es in der Regel keiner. Das heißt, ihr habt da den First Mover Advantage, wie man das neudeutsch so gerne nennt. Und da kann man richtig gut ansetzen, ja. Mhm. Das Werkstudium ist so ein bisschen das neue Praktikum. Also als ich studiert habe, 2007 dann Abi gemacht und studiert, da war ja irgendwie Generation Praktikum und ne, unbezahlt und alles muss man machen. Und das gibt's so nicht mehr. Aber trotzdem lohnt sich das wirtschaftlich immer noch sehr, dann über Werkstudierende nachzudenken, ja.
Kann ich genauso unterschreiben. Also ich kann mich auch erinnern, wir hatten in unserer Firmengeschichte auch Phasen, wo wir größere Büros genommen haben oder gesucht haben und auch genommen haben, um mehr Werkstudenten und Praktikanten einzustellen als Recruiting-Instrument, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir trauen unseren Kunden im Recruiting nicht so. Wir wollen die lieber frühzeitig selbst auf Herz und Niere testen. Ja,
ja, ja, genau. Und das gilt natürlich noch umso mehr, wenn ich jetzt in einer Region bin, die vom Fachkräftemangel stärker betroffen ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, ist jetzt ein bisschen populistisch, aber jetzt nehmen wir uns mal Ostdeutschland raus. Ne? Wir haben tatsächlich die Situation, dass Ostdeutschland hervorragende Hochschulen hat. Wirklich sehr, sehr gute, absolut wettbewerbsfähige, in vielen Aspekten bessere Hochschulen als große Teile Deutschlands. Also wirklich gute Unis, und die verzeichnen auch einen Zuzug. Also wir reden ja immer davon, alle ziehen aus Ostdeutschland weg. Das stimmt auf viele Gruppen, aber nicht auf alle. Das heißt, zwischen Schule und Studium verzeichnet Ostdeutschland einen Nettozuzug. Da gehen also Menschen hin. Nach dem Studium sieht's anders aus. Richtung Arbeitsmarkt ziehen da wahnsinnig viele Menschen weg. Da ziehen sogar mehr weg, als vorm Studium hingezogen sind. Deswegen unterm Strich natürlich negativ. Aber gerade wenn ich in so einer Region bin, ich sehe, ich habe hier mehr Studierende und frage mich, warum ziehen die denn nach dem Studium weg? Die ziehen weg, weil sie sagen, ich habe keine gute Karriereperspektive da. Wenn ich es aber schaffe, während des Studiums schon diese Karriereperspektive aufzuzeichnen, vielleicht ziehen die dann gar nicht erst weg. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, diesem Fachkräftemangel zu begegnen, den Personen frühzeitig Dinge aufzuzeigen. Es ist ja schön da. Viele wollen bleiben, aber sagen, es geht halt leider nicht. Und in dem Moment, wo die dann den Abschluss haben und noch keinen Job in der Tasche, und dann sehen die eben die ganzen Jobangebote in München und Hamburg und Berlin und was nicht alles, dann sind die Koffer schnell gepackt, so ein Studentenzimmer ist flott ausgeräumt und dann ist es zu spät.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dass also 80% gerne mehr sozusagen Werkstudententätigkeiten machen würden. Ja,
ja, also fast alle Studierenden. Es gibt ein paar, die sagen, komm, ich lerne und ansonsten arbeite ich für den Surfurlaub. Mhm. 2 Monate Kisten packen, dann ist gut und dann ab an die Atlantikküste. Aber die allermeisten Studierenden möchten fachnah arbeiten, ja.
Ja, spannend. Was gibt sonst noch, was die Studierenden gerne hören würden von dir als Arbeitgeber?
Jetzt haben wir ja irgendwie schon so ganz, ganz viel besprochen und irgendwie einen wilden Ritt gemacht. Jetzt ist ja die entscheidende oder die letzte Frage, die man dann noch so ein bisschen beantworten kann. Ja, was muss ich denn eigentlich zahlen? Ich hatte jetzt gerade schon mal so salopp gesagt, 15, 16 Euro, das wäre schon deutlich über Durchschnitt pro Stunde im Werkstudium. Mhm. Dann werden die irgendwann fertig. Da kann ich auch gerne die Zahl liefern. Das sind inzwischen in der Erwartung knapp 50.000, was Studierende verdienen möchten. Die sind auch relativ nah dran an dem, was sie dann tatsächlich kriegen. Also wenn man das mal abgleicht irgendwie mit so Gehaltsreports von Stepstone oder so, dann ist die studentische Erwartung, wie wir sie eben in der Fachkraftstudie messen, relativ nah dran an dem tatsächlichen. Aber auch neben Gehalt gibt's ja noch Dinge, die ich tun kann. Also was sind zum Beispiel, die ganze Welt redet über Benefits. Was sind eigentlich Benefits, mit denen ich junge Leute erreiche? Und das haben wir auch gefragt. Und ganz spannend ist eigentlich, das beliebteste Benefit ist Weiterbildung. Fortbildung, Konferenzen, dass man eben noch was lernen kann. Das macht auch aus der Perspektive von jungen Leuten total viel Sinn. Weil die gehen ja gerade neu in den Arbeitsmarkt. Die möchten sich noch weiterentwickeln. Und dann sehen wir aber auch Veränderungen. Wir haben die Frage vor ein paar Jahren, da war Fortbildung auch schon ganz oben vor ein paar Jahren. Da waren aber so Mobilitätsangebote, Firmenwagen, ist tatsächlich nochmal wieder wichtiger geworden. Dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, was man an Mobilitätsangeboten machen kann, muss nicht mehr der Firmenwagen sein. Aber das ist relativ zur Weiterbildung schon wieder untergeordnet. Also 80% sagen, Weiterbildung ist für mich ein wichtiges Benefit. Bei Mobilitätsangeboten sind es noch gut 60%. Essen, Trinken finden auch irgendwie 60% ganz nett. Und dann geht das eben runter. Firmenhandy, noch 20%, die sagen, damit kann man mich locken. Ich glaube, das ist so ein bisschen früher 2000er, wo dann noch ein Handy was Besonderes war. Also auch da, die jungen Leute möchten noch durchaus was lernen. Jetzt bedeutet Weiterbildung natürlich auch nicht, dass man das nur bezahlt und dann wundert man sich, warum die dann am Samstagabend nicht noch irgendwie ein Training absolvieren. Muss auch ein bisschen Zeit einräumen, aber das ist für junge Leute schon spannend. Und das eignet sich eigentlich auch als Punkt ganz gut, um auf was anderes überzuleiten. Wir führen ja auch immer riesige Diskussionen, Remote Work, Home Office, ja, nein. Auch da sehen wir, dass junge Leute tatsächlich ins Büro möchten, also gar nicht so gerne remote sein möchten. Der gewünschte Schnitt liegt über 3 Tage im Büro. Wir haben über 20%, die sagen, sie wollen Vollzeit im Büro sein. Wir haben über ein Viertel, was sagt, sie wollen 4 Tage die Woche im Büro sein. Wir haben nochmal ein Viertel, das möchte 3 Tage im Büro sein. Vollkommen remote, das sind 4,6% der Studierenden, die so arbeiten möchten. Und das macht, glaube ich, auch Sinn, wenn man sich wieder in die Gedankenwelt der Graduierten begibt. Das wird sich ändern in der Karriere. Also so wie man dann 5 bis 10 Jahre später vielleicht Kinder hat, sind die Präferenzen schon wieder ganz anders. Aber für junge Leute ist es natürlich spannend, im Büro zu sein. Die haben noch keine Kontakte, die haben noch kein großes berufliches Netzwerk. Die wollen erstmal verstehen, wie so ein Unternehmen funktioniert. Die wohnen wahrscheinlich noch in ihrer Studenten-WG, Studierenden-WG, wo sie schon irgendwie ihr Studium zu 50% remote absolviert haben, auf irgendwie 9,5 Quadratmetern und sitzen auf dem Bett gefühlt. Also das ist einfach eine andere Lebenssituation. Und deswegen finde ich das immer spannend, wenn wir das abfragen, die meisten wollen ins Büro. Also die wollen anders im Büro arbeiten, die finden Einzelbüros doof, die möchten in großen, offenen Flächen arbeiten, sind auch Dinge, die wir mal erfragt haben, aber die möchten ins Büro. Das ändert sich irgendwann, aber das ist schon spannend, wenn ich jetzt Graduierte in mein Unternehmen hole und nur die sind im Büro, ist es natürlich nicht so cool, ne? Also auch da ist dann wieder irgendwie der Mix entscheidend und den jungen Leuten tut man wahrscheinlich eher einen Gefallen, wenn man sie auch wenn sie einen auch mal im Büro treffen. Das ist nämlich dann ein bisschen spannender. Dann greifen nämlich all diese Argumente auch. Sie wollen ein Netzwerk aufbauen, sie wollen verstehen, wie das Unternehmen funktioniert. Ja, es gibt ja genug Geschäftsführer da draußen, die verzweifelt versuchen, ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu kriegen. Mit jungen Leuten hat man das Problem, zumindest erstmal nicht. 5 bis 10 Jahre später vielleicht doch.
Ja, also erschließt sich mir total. Ja? Also ist auch... deckt sich auch mit den Vorstellungsgesprächen, die wir hier so führen. Also das hat sich in den letzten Jahren, ist die Frage nach, was bietet er im Weiterbildungsbereich, ist eigentlich fast in jedem Vorstellungsgespräch irgendwie ein Thema.
Ja.
Also würde ich genauso in meiner Hosentaschenstatistik sehen. Ja. Und ja, interessant finde ich das mit dem Mobilitätsthema. Das, du sagst, das ist wieder mehr geworden. Ja,
also relativ im Ranking. Also tatsächlich ist es wieder ein bisschen relevanter geworden. Aber was habe ich heute auch auf LinkedIn gelesen? Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich meine in Indeed, die publizieren ja auch mal ein paar spannende Sachen. Die haben tatsächlich auch in ihren Jobs gefunden, dass da das Benefit-Firmenwagen irgendwie wieder um 25% hochgegangen ist oder so. Also das scheint irgendwie wieder ein Thema zu werden.
Ich hätte jetzt gesagt, gefühlt hat doch von den Studenten und Absolventen kaum noch einen Führerschein. Also
ja, genau, Mobilitätsangebote müssen ja auch nicht Autos sein, ne? Es gibt ja auch viele andere schlaue Sachen, die ich inzwischen
mache. Klar, aber weil du sagst Firmenwagen, hätte ich gesagt, wir bieten dir als Weiterbildung unter anderem den Führerschein an. Das ist vielleicht auch noch ein Benefit, was man mal.
Ja, genau, also die Zahl, die ich gelesen hatte, war jetzt auf Firmenwagen begrenzt. Wir haben das in der Fachkraftabfrage generell Mobilitätsangebote genannt. Das heißt, da werden dann auch Bahnkarten drin sein oder andere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen.
Übrigens, wenn ihr euch dazu mal schlauer machen wollt, was alles für Benefits möglich sind, die Retention Pro in Wiesbaden, www.retention Pro, ist der Event, wo es nur um Employee Benefits und Mitarbeiterbindungslösungen und Systeme geht. Spannendes Feld. Ja, Philipp, nochmal zurück. Gibt es sonst noch was du sagen würdest? Also wir hatten jetzt eine ganze Menge, du hast ja viel mitgebracht. Gibt es zum Schluss noch einen Tipp, wo du sagen würdest, daran sollten wir noch denken, wenn wir gerade jetzt begeistern wollen?
Also ich habe tatsächlich viel mitgebracht. Du hast mich so langsam zumindest an das Ende dessen gebracht, was ich mitgebracht oder vorbereitet hatte. Jetzt überlege ich nochmal. Ich glaube, ich würde den Bogen zum Anfang spannen. Ich glaube, wir sollten uns alle vor Augen führen, dass das eine wichtige Zielgruppe ist und dass das eine Zielgruppe ist, die wir nicht immer dann vernachlässigen sollten, wenn das gerade opportun ist oder wir gerade die Budgets streichen mussten. Ich kenne so viele Unternehmen, die Trainee-Programme dieses Jahr rausgenommen haben. Das wird alles dazu führen, dass sie dann die Trainee-Programme in 2-3 Jahren wieder irgendwie aufs Doppelte aufblasen müssen, da wahnsinnig viel Geld ausgeben. Ich glaube, eine gute kontinuierliche Arbeit, ein guter kontinuierlicher Blick auf die Zielgruppe lohnt sich einfach. Und das ist, also ich bin da Überzeugungstäter. Ich meine, ich habe jetzt sowohl in der Forschung als auch in der Praxis beschäftigen wir uns halt mit diesem Übergang, weil ich das so spannend finde. Der Übergang von der Bildung in den Arbeitsmarkt ist ja ein ganz wichtiger. Ich bin Volkswirt, also ich... Lifelong Learning ist ein schönes Buzzword, aber wir lernen ja eigentlich, um produktiver zu arbeiten. Da muss ein Return hinter sein. Also das komplette Feld der Bildungsökonomie wurde gegründet auf der Frage, was ist eigentlich der Return to Education? Lohnt sich das eigentlich, sich bilden zu lassen? Natürlich lohnt sich das nicht, wenn ich mein ganzes Leben mich nur bilde und nie arbeite. Dann habe ich ja keinen Return gekriegt. Das muss man sich dann leisten können. Macht aber keinen Sinn mehr, dass wir als Gesellschaft das bezahlen. Wir investieren ja stark in Bildung. Wahrscheinlich sollten wir es stärker tun, aber wir investieren stark in Bildung, weil sich das eben lohnt. Und ich finde diesen Übergang total spannend. Und vielleicht können wir mit einem kleinen Funfact aufhören. Es ist nämlich tatsächlich so, dieser Übergang ist nicht nur spannend, sondern er ist auch für die Personen wahnsinnig einschneidend. Wenn wir uns angucken, wie sich Persönlichkeit über den Lebenszyklus verändert, dann ist Persönlichkeit relativ stabil. Also Persönlichkeitseigenschaften, bin ich offen, bin ich gewissenhaft und so weiter und so fort. Es ist aber so, dass der erste Job unsere Persönlichkeit stärker prägt als das erste Kind. Das heißt, dieser Schritt in den Arbeitsmarkt hat einen größeren Einfluss darauf, wie wir sind, wie wir ticken, als wenn wir das erste Mal Vater oder Mutter werden. Und ich glaube, jeder, der mal Vater oder Mutter geworden ist, weiß, dass das durchaus prägend war, emotional prägend. Aber auf unsere Persönlichkeit ist der Eintritt in den Arbeitsmarkt, das kann man wissenschaftlich, Eva Asselmann hat da auch was Schönes zu publiziert, ist eine Persönlichkeitsforscherin. Genau, also das ist wichtig und das ist prägend und ich finde es total spannend und ja, würde mich freuen, wenn Unternehmen da nicht ganz so zyklisch drüber nachdenken, und sondern einfach generell mehr jungen Talenten helfen, diesen coolen Schritt zu tun. Ja.
Also seid euch eurer sozialen, gesellschaftlichen und auch für die Zukunft eures Unternehmens ja, mitgestaltenden Verantwortung bewusst. Ja, Philipp, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ja,
danke. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Also, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.